Guten Morgen, liebe Geschwister, lieber Gottesdienstbesucher. Ich grüße dich ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das Thema der Predigt heute lautet, ihr seht es schon dort an der Wand, das Leben als Zeugnis in einer gottlosen Welt. Ja, mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen, beziehungsweise wir möchten uns heute mit einem Text auseinandersetzen, oder ich möchte uns heute einen Text mitbringen, der, wie ich denke, genau dieses Thema oder diese Aussage auch thematisiert. Und wir wollen einmal schauen, was uns die Bibel dazu sagt. Wir werden dazu gleich wir haben heute einen Alttestament-lastigen Gottesdienst, was ja auch mal sehr schön ist. Wir werden dazu in der Zeit wirklich viele Jahre zurückgehen und kehren in die Zeit ungefähr 500, 600 vor Christus. Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Welt von einer Weltmacht geprägt ist. Das ist eine Situation, die wir heute in der gleichen Art und Weise nicht wirklich nachvollziehen können. Es gibt zwar Weltmächte, China, Amerika, Russland und so weiter, Europa, aber jede dieser Mächte, die sind doch auch relativ stark begrenzt. Sie können es nicht so autoritär machen, wie sie es vielleicht manchmal machen würden. Und in dieser Phase war Babylon das Weltreich. Und das bedeutet, auf der gesamten oder ich sag mal auf der bekannten Welt kannte man diese Weltmacht. Sie hatte einen politischen Einfluss, sie hatte einen wirtschaftlichen Einfluss. Und in dieser Zeit und auch in dieser Region in Babylon hat dieses Ereignis stattgefunden. Und Hauptpersonen dieses Ereignisses sind drei Männer, die bereits einen sehr guten Stand bei dem Weltherrscher haben, die bereits einen sehr guten Ruf haben. Sie sind auch bereits am Königspalast recht bekannt geworden, dadurch, dass sie einen relativ bekannten Freund haben, den Daniel. Und die Bibelleser unter uns, die Leute, die die Geschichten der Bibel gut kennen, die werden jetzt wahrscheinlich schon erahnen können, um welche Geschichte es heute gehen soll. Und deswegen lade ich euch ein, mit mir aufzuschlagen, Daniel Kapitel 3. Und weil der Text ein bisschen länger ist, den wir heute lesen werden oder ich gleich lesen möchte, werden wir auch direkt jetzt mit dem Text einsteigen. Ich werde den Text lesen und dann werden wir sehen, was uns der Text zu diesem Thema heute sagen möchte. Ich lese aus Daniel Kapitel 3, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold, seine Höhe 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Er richtete es auf, kurz übersetzt, das sind ungefähr 30 Meter Höhe und 3 Meter Breite, also sehr recht imposant. Er richtete es auf in der Ebene Dura in der Landschaft Babel. Und der König Nebukadnezar sandte aus, um die Satrapen, die Befehlshaber, die Statthalter, die Oberrichter, die Schatzmeister, die Gesetzeskundigen, Rechtsgelehrten und alle Oberbeamten der Landschaft zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Da versammelten sich, ich kürze das ab, alle Oberbeamten der Landschaft zur Einweihung des Bildes, das der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte, und sie standen vor dem Bild, das Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Und der Herold rief mit Macht. Herolde sind sowas wie die Nachrichtendienste der damaligen Zeit. Euch wird befohlen, ihr Völker, Völkerschaften und Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute, der Sackpfeife und aller Art von Musik hören werdet, in Folge nur noch Musik abgekürzt, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgerichtet hat. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Darum, sobald alle Völker den Klang der Musik hörten, fielen alle Völker und Völkerschaften und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Deswegen traten zur selben Zeit chaldäische Männer herzu, die Juden anzeigten. Sie hoben an und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, lebe ewig! Du, O König, hast den Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang der Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten solle. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der solle in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind jüdische Männer da, die du über die Verwaltung der Landschaft Babel bestellt hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, deinen Göttern dienen sie nicht und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, beten sie nicht an. Da befahl Nebukadnezar im Zorn und Grimm, Schadrach, Meschach und Abednego herbeizubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar hob an und sprach zu ihnen: Ist es Absicht, Schadrach, Meschach, Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich aufgerichtet habe? Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, wenn ihr den Klang der Musik hört, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, wenn ihr es aber nicht anbetet, sollt ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten wird? Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten, oder ob nicht, es sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Da wurde Nebukadnezar von Grimm erfüllt. Das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Schadrach, Meschach und Abednego. Er hob an und befahl, den Ofen 7-mal mehr zu heizen, als zur Heizung nötig war. Und er befahl Männern, den stärksten Männern in seinem Heer, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden, um sie in den brennenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Röcken und Mützen und ihren übrigen Kleidern gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Darum, weil das Wort des Königs streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar. Und er stand schnell auf, hob an und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sprachen zum König: Gewiss, o König, gewiss. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen, mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten, das gleicht einem Sohn der Götter. Da trat Nebukadnezar in die Öffnung des brennenden Feuerofens, hob an und sprach: Schadrach, Meschach, Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus, kommt her. Da gingen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus, und die Satrapen, Befehlshaber, Statthalter und die Räte des Königs versammelten sich. Sie sahen diese Männer, dass das Feuer keine Macht über ihre Leiber gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versengt und ihre Mäntel waren nicht verändert. Und der Geruch des Feuers war nicht an sie gekommen. Ist mal nur bis hierhin. Wir haben hier eine Geschichte, die viele von uns wahrscheinlich kennen. Und wir können diese Geschichte hier in vier Phasen einteilen und aus jeder Phase, wir werden auch gleich feststellen, dass diese Phasen im Endeffekt eine Entwicklung zeigen. Diese Geschichte, die sich damals in der Region Babel abspielte, die hat eine gewisse Entwicklung. Und wir starten mit dem ersten Block und das ist der erste Block, den wir einteilen können von Vers 1 bis Vers 7. In diesem ersten Block wird im Endeffekt die Gesellschaft oder besser gesagt die Umgebung, das Umfeld der Geschichte beschrieben und dabei gibt es eine Besonderheit. Wir haben direkt im ersten Vers gelesen, dass der König Nebukadnezar ein Bild machte aus Gold und wir lesen in diesem Abschnitt mehrere Male und das ist, wenn man das oft liest, ein paar Mal, dann fällt das richtig auf, weil man diesen Satz immer wieder liest. Es ist ein Bild, der König Nebukadnezar hat es aufgerichtet. Also der Fokus wird hier zuerst darauf gelegt, dass der König Nebukadnezar ein Gottesbild schafft. Jetzt müssen wir einen ganz kleinen Exkurs machen, um uns einmal mit diesem Gottesbild und grundsätzlich mit den Gottesbildern der Zeit damals ein bisschen näher auseinanderzusetzen. In dem Glauben der Menschen war der König erstmal eine Art Vertreter der ganzen Gotteswelt. Das ist erstmal so eine Sache, die wir vorab wissen können. Deswegen auch dieses große Standbild und deswegen sieht sich auch der König als derjenige, der aufpassen muss, dass jeder diese Götter, diesen Götzen anbetet. Und was verbirgt sich jetzt grundsätzlich hinter diesem Götzen oder hinter diesen Göttern? Was haben die Menschen gedacht, wenn sie so ein Götzenbild gesehen haben, wenn sie diese Götter gesehen haben? Nun, es war so, dass es eine große Götterwelt gab und diese ganzen Götter, die hatten alle verschiedene Funktionen. Ja, die hatten verschiedene Aufgaben und es war keine wirkliche Beziehung zu diesen Göttern zu diesen Göttern in irgendeiner Hinsicht vorhanden, sondern es war mehr eine Art Nutzenverhältnis. Ja? Wir können uns das so vorstellen, die Menschen haben einen bestimmten Gott angebetet, um etwas Bestimmtes davon zu bekommen. Sie sind also hingekommen, haben zum Beispiel den Kriegsgott Opfer gebracht, ne, haben ihm etwas gebracht, in der Hoffnung, dass sie jetzt dadurch Erfolg im Krieg haben werden. Dann gab es aber auch noch andere Götter. Es gab Götter, die dafür zuständig waren, dass man wohlständig war, ja, dass man Wohlstand bekommen hat. Es gab zum Beispiel Götter, die dafür zuständig waren, dass die Umwelt in einem sauberen, ich sag mal, ganz sauber funktionierte, dass es nicht zu starken Reben gab, dass es aber auch nicht zu stark Sonne gab, sodass die Ernten gut wuchsen. Es gab Götter, die waren dafür zuständig, dass man gesund war, dass man gut aussah, dass man viele Kinder bekommen konnte. Und so können wir also sagen, die Absicht dahinter war eigentlich immer, etwas zu bekommen, was eigentlich irdisch und materiell war. Ja, also man hat einen Gott angebetet, um zum Beispiel reich zu werden. Ja, man hat einen Gott angebetet, um zum Beispiel gesund zu bleiben oder um die Umwelt zu schützen oder was auch immer. Und man kann sagen, dieses ganze Gottesbild fasst so ein Stück weit die Prinzipiensammlung des Königs zusammen. Und der König dient und baut und opfert diesem Gott, dieser Götterwelt, indem er selbst dieses riesige Standbild aufstellt. Und wir dürfen uns davon verabschieden, dass das Aufbauen genauso schnell ging, wie wir diesen Vers lesen. Ja? Es war ein riesiges Bild. Der Aufbau dieses Bildes hat sicherlich sehr, sehr lange gedauert. Es hat viele Wochen, Monate ins Land gezogen. Viel, viel Aufwand wurde betrieben. Es war unfassbar teuer. Und das alles hat natürlich ordentlich gekostet, wurde jetzt aber in einer Ebene aufgestellt, wo es alle gut sehen konnten. Also es war ein Gottesverständnis, ein Gottesbild, das jedem bekannt war. Man kannte es in der gesamten damaligen Welt. Und jetzt möchte der König und äußert diesen Befehl, dass jeder dieser Prinzipiensammlung mitdienen soll. Die Menschen in dem Reich des Königs, man kann sozusagen sagen, stellvertretend eigentlich die Welt, die damalige Welt, sollte jetzt genau die gleiche Ansicht, das gleiche Prinzip verfolgen wie der König. Sie sollten im Endeffekt diesen Dingen, diesem Wohlstandsgott, dem Gott der Gesundheit, dem Gott der Wirtschaft, wie auch immer, dienen. Und das Ganze ist so ein bisschen eingerahmt in Verhältnisse, die wesentlich kompromissloser sind als in unserer heutigen Zeit. Es gibt nämlich so eine kleine Absicherung, um sicherzugehen, dass wirklich jeder in diesem Volk, jeder, der dazu eingeladen wurde, auch mitdient, und zwar das Alternativangebot Tod. Entweder man betet diese Götter an, entweder man betet den Wohlstand an, man betet die Gesundheit an, man betet quasi um diese ganzen Dinge, oder man stirbt. Das sind jetzt zwei Möglichkeiten, die man hier wählen kann. Und im Endeffekt ist das also eine Wahl zwischen Tod und Leben. Und wir können als Zwischenfazit hier vom ersten Block festhalten, das Weltbild des Königs war eigentlich, den Göttern dieser Welt zu dienen, oder besser gesagt den Göttern dieser Welt, das heißt zum Beispiel Wohlstand, Gesundheit und so weiter, denen zu dienen, sie anzubeten, bedeutete damals für die Leute Leben. Ja? Du fällst nieder, betest diese Götter an, du lebst. Tust du das nicht, dann bist du tot. Diese zwei Varianten hatte man, diese zwei Möglichkeiten konnte man also wählen. Die Beobachtung, die wir jetzt schon, und ich mache nur ein ganz kurzes Zwischenfazit, um in die heutige Zeit mal kurz die Brücke zu schlagen, die wir ziehen können, ist eigentlich, dass die Gesellschaft der damaligen Zeit, der heutigen, in vielen Punkten viel ähnlicher ist, als man so auf den ersten Blick denkt. Wenn wir diesen Text lesen, wir kennen diese Geschichte, dann denken wir so, naja, das ist weit weg. Ja? Heute steht nirgendwo irgendwo ein großes Götzenbild. Heute kommt niemand von der Regierung auf die Idee, dass wir vor so einem 30 Meter hohen Bild niederfallen sollen. Das würde keiner machen. Ja? Stattdessen würden wir den Wert auf Individualismus legen und sagen, ja, jeder soll seinen eigenen Weg finden. Du kannst glauben, was du willst. Aber es gibt eine gewisse Prinzipiensammlung auch in dieser Welt, die mit dieser Prinzipiensammlung sehr, sehr ähnlich ist. Diene dem Geld, damit du leben kannst. Du brauchst ja Geld, sonst kannst du nicht leben. Ja? Diene deiner Gesundheit, damit du leben kannst. Du brauchst das ja, sonst kannst du nicht leben. Sonst stirbst du, wenn du das nicht tust. Ja? Diene der Umwelt, sonst kannst du nicht leben. Also sonst haben wir nur noch ein paar Jahre, dann ist es vorbei. Ja? Das bedeutet den sicheren Tod, wenn du das nicht tust. Wenn du nicht alle deine Zeit, dein Geld, deinen Aufwand da hineinsteckst, um das zu tun. Ja, und ähnlich war das auch in der Zeit damals. Wer das nicht getan hat, sollte sterben. Wir kommen also weiter, wir gehen in der Geschichte weiter und stellen fest, wie entwickelt sich jetzt diese Geschichte, beziehungsweise wir fassen jetzt hier nochmal zusammen, die Welt sucht Leben ohne Gott. Das ist das Zwischenfazit zu diesem Block. Die Welt sucht das Leben, aber sie sucht es ohne Gott. Sie sucht es im Irdischen. Wie geht es weiter? Ab Vers 8 bis Vers 12 einschließlich lesen wir, wie etwas passiert, was total ungewöhnlich war für diese ganze Situation. Also in dem ersten Block haben wir festgestellt, dass die ganze Welt, und es ist so, lieber Zuhörer, wir lesen hier, dass der König ja alle Leute aus dem Land einbestellte, damit sie in dieser Landschaft dieses Bild anbeten sollten. Und jetzt muss man vielleicht dazu, habe ich gerade ein bisschen vergessen, nochmal zu betonen. Jetzt muss man wissen, wenn der König das gesagt hat, dann sind Leute gekommen, die sahen unterschiedlich aus, die sind aus unterschiedlichen Regionen der Welt gekommen, die haben unterschiedliche Sprachen gesprochen und man kann sagen, es war die Stellvertretung der Welt. Das war die weltliche Stellvertretung, zumindest im Groben und Ganzen. Ja? So, und jetzt haben wir diese Situation, die stellvertretende Welt fällt vor diesem Bild nieder, als die Musik ertönt. Ich werde jetzt hier keine detaillierten Auslegungen machen, für was die Musik steht und was so weiter. Aber sie fällt nieder, als die Musik ertönt. Das war das Signal, man sollte dann das Bild anbeten. Und sie tun das. Und es tun alle, bis auf ein paar. Ja? Ganz wenige tun das nicht. Und genau die rücken jetzt in den Mittelpunkt. Die sind bis jetzt hier gar nicht vorgekommen. Sie standen genau wie alle anderen auch vor diesem Bild. Sie waren genau wie alle anderen, mussten sie auch quasi in dieser Gegend stehen. Sie standen auch vor der Entscheidung, diene ich jetzt diesen Göttern des Reichtums, des Gesundheit und so weiter, oder tue ich das eben nicht? Und ja, wir lesen, was passierte. Das werde ich nochmal ganz kurz wiederholen. Deswegen traten zur selben Zeit chaldäische Männer herzu, die Juden anzeigten. Sie hoben an und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, lebe ewig, du, O König, hast den Befehl gegeben, dass jeder Mann, der die Musik hört, niederfallend das goldene Bild anbeten solle und wer nicht anbetet, der soll in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Da kommen also chaldäische Männer und wer sind Chaldäer? Chaldäer sind, man könnte sagen, die Einheimischen dieser Weltherrschaft. Das sind die Leute, die aus Babylon selbst kommen. Das sind die Leute, die diesen König gut kennen. Sie kennen die Spielregeln des Königs. Sie wissen ganz genau, wie der König drauf ist, wie er tickt, wie er denkt, was er gerne möchte. Und man sieht das jetzt hier auch schon an dem, wie sie zum König kommen. Ja? König, du hast ja gesagt. Und dann rezitieren sie den König perfekt. Sie wissen ganz genau, was der König wollte. Sie kennen diese Regeln des Königs und sie wissen eigentlich, was er will. Sie sind Einheimische dieser Weltherrschaft. Und sie sind ergebene Diener der Prinzipien des Königs, teilen zu 100% seine Ansicht von Leben und Tod. Und was tun sie? Nun, sie haben etwas gesehen und etwas gehört. Sie haben gesehen, dass es drei Männer gab, die mit dem Treiben der gesamten Welt nicht mitgemacht haben, sondern stehen geblieben sind und sie haben darüber geredet, ja. Also sie haben darüber geredet, dass drei Männer einfach stehen geblieben sind. Drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, Gefangene aus dem Land Israel, Entschuldigung, dass diese Gefangenen oder jetzt im Königsdienst eingesetzten Gefangenen, dass sie anders waren. Sie waren völlig anders, sie hatten eine andere Lebenseinstellung. Und man muss jetzt hier beachten, mit anders ist nicht gemeint, dass sie jetzt einfach, keine Ahnung, eine jüdische Frisur hatten oder so, oder dass ihre Muttersprache nicht akkadisch war, sondern mit anders war gemeint, dass ihre Auffassung darüber, was Leben bedeutet und was Tod bedeutet, anscheinend ein bisschen anders war. Sie sind einfach stehen geblieben im Bewusstsein dessen, dass das höchst gefährlich war. Und was passiert? Der König Nebukadnezar explodiert quasi. Es ist generell von ihm auch in außerbiblischen Quellen bekannt, dass er ein impulsiver Herrscher war. Er war sehr, sehr impulsiv. Und in seinen Entscheidungen teils so und im nächsten Augenblick ganz anders. Ja? Es ist quasi ein Hin und Her, ein Choleriker, würde man vielleicht sagen. Und das sieht man auch in Vers 13, da befahl Nebukadnezar im Zorn und Grimm, Schadrach, Meschach und Abednego herbeizubringen. Also der König, beziehungsweise wir müssen hierzu noch festhalten, diese drei Männer haben hier ein Zeugnis gegeben durch ihr Vorleben. Sie haben etwas vorgelebt, noch haben sie gar nichts gesagt, noch weiß man gar nicht, was sie sagen. Mit Sicherheit haben sie da zu den Nebenstehenden auch geredet. Aber erstmal hier kommen sie noch nicht zur Sprache. Sie haben erstmal nur vorgelebt. Ja, und was passiert jetzt? Jetzt kommen diese drei Männer vor den König. Sie werden vor den König gezerrt oder vor den König gestellt. Und der König erweist sich hier im ersten, ja, ich sag mal im ersten Anlauf als eine Art gnädiger Herrscher. Der König hatte am Anfang den Befehl gegeben, das Bild ist aufgerichtet, die Regeln sind klar, jeder kennt die Regeln, anbeten oder sterben. Und jetzt plötzlich stehen diese Männer vor dem König, sind aber immer noch nicht tot. Das ist schon das Erste, was hier so ein bisschen verwunderlich ist. Nebukadnezar scheint hier so ein bisschen nachsichtig vielleicht zu sein. Vielleicht erinnert er sich auch daran, dass diese drei Männer wirklich sehr clevere Burschen waren, dass sie bereits in seinem Palast für positiven Aufruhr gesorgt haben. Sie haben einen sehr, sehr erstaunlichen Eindruck bei allen Gelehrten Babylons hinterlassen. Und anscheinend ist er hier so ein bisschen nachsichtig, möchte also diesen drei Männern nochmal eine zweite Chance geben. Ja, und er sagt: Abednego, ist es Absicht, dass ihr das Ganze nicht tut? Ist es Absicht, dass ihr das Bild nicht anbetet? Macht ihr das extra oder habt ihr vielleicht einfach da den Herold nicht laut genug gehört? Oder wie kann man das erklären? Ja? Wieso seid ihr da nicht niedergefallen? Pass auf, wir werden das so machen, wir machen das Ganze nochmal. Ja? Wir lassen nochmal die Musik erklingen, es werden nochmal alle niederfallen, wir werden nochmal alle anbeten und ihr macht einfach mit. Ja? Ihr macht einfach mit und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es den Feuerofen. Ja? Jetzt zum zweiten Mal die Warnung, wenn ihr diesen Dingen nicht dient, wenn ihr diesem Gott nicht dient, dann wird es für euch den Tod geben. Ja? Und welcher Gott sollte euch davor retten? Welcher Gott sollte euch schon davor retten? Ja? Das klingt fast so ein bisschen wie, als wenn wir heute sagen, ja, wir möchten eigentlich nicht dem Geld dienen. Und dann kommt jemand und sagt, ja, wie willst du denn dann überleben? Ja. Wie willst du denn dann überleben? Von Luft und Liebe. Wie soll das denn funktionieren? Ja, und Nebukadnezar fragt hier so ein bisschen spöttisch, ne, welcher Gott soll euch denn aus meiner Hand erretten? Und jetzt ist diese Reaktion dieser drei Männer, sie ist absolut überwältigend und sie ist ja auch sehr der bekannte Teil dieser Geschichte. Sie stehen vor dem Herrscher der Welt. Wir können uns das kaum vorstellen. Vor dem Mann, der Kontinente, ja, der Kontinente befehligt, der so viel Macht hat. Wenn er etwas sagt, wird das gemacht, völlig egal, wie abstrus das ist. Und sie stehen vor diesem Mann und sie sagen ihm eiskalt ins Gesicht, nö, das machen wir nicht. Wir werden deine Götter nicht anbeten. Das ist die Hauptaussage, wir werden sie nicht anbeten. Und dann sagen sie zwei Dinge, die sehr, sehr interessant sind. Zuerst sagen sie, unser Leben ist in Gottes Hand. Sie sagen, nämlich wörtlich, wir lesen das nochmal vor. Sie antworteten, Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten, oder ob nicht, es sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Also die Hauptaussage, wir werden es nicht tun. Wir werden diesen Göttern nicht dienen. Das ist die Hauptaussage dieser drei Männer. Und sie sagen, er, Gott, wird uns aus deiner Hand, o König, erretten. Damit sagen sie eigentlich, unser Leben steht nicht in deiner Hand. Unser Leben steht eigentlich in Gottes Hand. Aber ob wir vor dem Feuerofen gerettet werden, das wissen wir nicht so genau. Es kann also sein, dass wir mit unserem Körper einen Tod sterben müssen. Es kann sein, dass wir unser Leben auf dieser Erde hier aufgeben müssen. Aber das richtige Leben, das hält unser Gott in der Hand. Das kannst du uns nicht nehmen, Nebukadnezar. Das steht nicht in deiner Hand. Und im Endeffekt ist das, was die Männer hier tun, ein Zeugnis durch Reden. Und was sie hier machen, ist im Endeffekt nichts anderes, als dass sie eine Unterschrift für ihr eigenes Todesurteil geben. Sie sagen im Endeffekt nichts anderes, Nebukadnezar, weißt du was? Wir sterben für diese Welt. Ist okay, aber wir leben für Gott. Gott hält unser Leben in seiner Hand. Und Nebukadnezar, wir können uns das natürlich gut vorstellen, ihm gefällt diese Antwort absolut gar nicht. Er lässt den Befehl erteilen, diese drei Männer zu verbrennen. Der Ofen wird nochmal ein bisschen heißer angeheizt. Die stärksten Männer des Reiches werden genommen, um diese drei Männer zu fesseln, um sie in diesen Ofen zu werfen. Und das Ganze gerät so außer Kontrolle, dass diese Männer, diese Soldaten, die Schadrach, Meschach und Abednego in den Ofen werfen sollen, dass sie selbst dabei umkommen. Ja, die Hitze ertragen sie nicht mehr und sterben dabei. Aber plötzlich passiert etwas völlig Unerwartetes. Nebukadnezar möchte sich dieses ganze Schauspiel anschauen. Er sieht sich das aus sicherer Entfernung an und kriegt auf einmal einen furchtbaren Schreck. Ja? Er muss sich wahrscheinlich gefragt haben, haben wir uns verzählt? Was ist hier los? Plötzlich ist da eine weitere Person im Feuerofen und er benennt diese Person und sagt, das Aussehen des Vierten gleicht einem Sohn der Götter. Das Aussehen dieses Vierten gleicht einem Sohn der Götter. Schadrach, Meschach und Abednego fallen in die menschengemachte Hölle. Sie fallen in diesen Feuerofen und es passiert gar nichts. Sie sind einfach lebendig. Nichts passiert, sie sterben nicht. Eigentlich müssten sie jetzt tot sein. Sie sind eigentlich, aus Sicht der Welt, sind sie jetzt gestorben. Sie sind eigentlich tot. Es ist vorbei. Aber was passiert? Offensichtlich ist einer dazugekommen, ein Gottessohn, der ihnen das Leben gegeben hat. Und ich finde diese Brücke so gewaltig, lieber Zuhörer. Ja, so eine gewaltige Brücke, so ein gewaltiges Bild auf das, was auch wir für uns sagen können, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Ja, was sagt uns die Bibel? Wenn wir an Christus glauben, dann sterben wir für die Welt, aber sind durch Christus lebendig gemacht worden. Und wir sehen hier an diesen drei Männern, sie haben Gott bedingungslos vertraut und das Leben bekommen. Sie haben Gott bedingungslos vertraut, was bedeutet hat, dass sie für die Welt gestorben sind. Das bedeutete dieses bedingungslose Vertrauen. Es bedeutete, dass sie die Götter dieser Welt nicht angebetet haben. Das bedeutete das bedingungslose Vertrauen. Das hat das alles beinhaltet und sie bekamen Leben. Wir sehen hier diesen Kontrast. Die Welt sucht Leben ohne Gott. Die Welt sagt, Leben ist, lebe für diese Dinge. Lebe, suche das Leben in der Welt. Ja? Arbeite, verdiene Geld, bleib gesund und so weiter. Und Gott sagt, Leben ist oder Leben bekommt, wer mir vertraut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Zuhörer. Ihr hört mir jetzt 26 Minuten zu und ich habe mir so ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht. Aber ich bin eigentlich nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen, weil ich diesen Kontrast so interessant finde. Ja? Wir sehen hier einen geschichtlichen Verlauf und sehen, am Anfang steht der Mensch, der sich selbst verherrlichen will, der alles Irdische in den Vordergrund rückt, der sagt, Leben, das ist hier, das findet hier statt, ja, das, hier, das ist das Leben. Und dann sehen wir drei Männer, die eigentlich noch nicht mal Männer aus diesem Volk sind, das sind eigentlich Fremde, ja, Fremde in dieser Welt. Und sie sagen aber was anderes, sie vertrauen Gott und Gott zeigt der ganzen Welt, was echtes Leben ist. Gott zeigt der ganzen Welt, dass echtes Leben darin besteht, ihm zu vertrauen und daraus kommt. Fassen wir also einmal zusammen. Ein Mensch, der mit Gott lebt, also wir sehen hier drei Männer, die mit Gott gelebt haben. Und was können wir von diesen drei Männern lernen? Was wollen wir für uns mitnehmen? Ein Mensch, der mit Gott lebt, und das ist die erste Aussage, die ich hier rausziehen möchte, gibt mit seinem Leben ein sichtbares Zeugnis für Gott. Ein Mensch, der mit Gott lebt, gibt mit seinem Leben ein sichtbares Zeugnis für Gott, ein physisch sichtbares Zeugnis. Damit ist einfach das gemeint, deswegen habe ich diese Kerze da reingebracht, was Jesus sagte, ein Licht leuchtet, ein Licht kann nicht verborgen bleiben, ein Licht leuchtet. Ja? Man kann es nicht einfach so verstecken, aber man sollte es auch nicht verstecken. Ein Mensch, der mit Gott lebt, gibt mit seinem Leben ein sichtbares Zeugnis für Gott. Ein Mensch, der mit Gott lebt, gibt mit seinen Worten ein hörbares Zeugnis für Gott. Das ist die zweite Aussage, die wir hier lernen können. Schadrach, Meschach und Abednego haben gelebt, haben Gottvertrauen gelebt und sie haben Gottvertrauen bezeugt. Es sind zwei Dinge, lieber Zuhörer, zwei Dinge. Ja? Gottvertrauen zu bezeugen ist wunderbar und es ist sehr wichtig, aber es wäre in dieser Situation vollkommen lächerlich gewesen, wenn sie vorher niedergefallen wären und das Bild angebetet hätten. Ja? So nach dem Motto, ja, wir beten an, aber wir vertrauen Gott, dass er uns schon irgendwie hier raushilft und so. Das ist Quatsch, das widerspricht sich. Ja? Und deswegen, wir sehen, das gehörte Zeugnis, das redende Zeugnis und das lebende Zeugnis sind nur dann ein echtes Zeugnis, wenn sie beide zusammenkommen. Und in dieser Geschichte, in diesem Ereignis sehen wir, dass genau das passiert ist. Und ein Mensch, der mit Gott lebt, ist für die Welt gestorben. Ein Mensch, der mit Gott lebt, dient nicht den Göttern dieser Welt. Ein Mensch, der mit Gott lebt, der sein Leben auf Gott baut, der Gott vertraut, der dient nicht den Göttern dieser Welt, welche sein können Reichtum, Wohlstand, Gesundheit, Umwelt oder Sonstiges. Ja, und was stattdessen? Also was sehen wir anstelle dessen? Ein Mensch, der mit Gott lebt, bekommt von Gott Rettung vor dem ewigen Tod und echtes Leben. Echtes Leben, lieber Zuhörer, findest du nicht, wenn du die Götzen dieser Welt anbetest. Echtes Leben, lieber Zuhörer, findest du nicht, wenn du nach Reichtum haschst, nach Wohlstand und so weiter. Echtes Leben finden wir nur bei Gott. Echtes Leben finden wir nur, wenn wir Gott vertrauen. Und der Weg dahin geht darüber, dass wir der Welt gestorben sind, dass wir für die Welt gestorben sind, so wie wir das hier sehen. Und ich möchte mit einem Vers oder mit einer Aussage abschließen, die gleichzeitig eine Ermutigung ist, auch für uns, eine Ermutigung sein soll. Nebukadnezar hob an, das ist der 28. Vers, und sprach, plötzlich eine Sinneswandlung, nachdem er das gesehen hat, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschach und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, um keinem Gott zu dienen oder ihn anzubeten als nur ihren Gott. Was für eine gewaltige Aussage. Die ihre Leiber hingaben, um keinem Gott zu dienen oder ihn anzubeten als nur ihren Gott. Lieber Zuhörer, ich habe mich so gefragt, ob der Apostel Paulus genau an diese Geschichte gedacht hat, als er den Vers schrieb in Römer 12, Vers 1. Und mit diesem Vers möchte ich abschließen, ein lebendiges Zeugnis in einer gottlosen Welt. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, ich habe hier eine andere Übersetzung, ich lese diese vor, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Im Wörtlichen heißt es hier ein logischer Gottesdienst. Und genau das möchte ich dir, lieber Zuhörer, mitgeben. Ja? Das ist die Art und Weise, und von diesen drei Männern können wir das lernen, was es bedeutet, ein lebendiges Zeugnis zu sein in einer gottlosen Welt. Es ist eine bewusst zweideutige Überschrift, denn es ist im wahrsten Sinne des Wortes lebendig. Denn wer dieses Zeugnis, wer dieses Leben von Gott bekommen hat, der ist wirklich lebendig. Und lebendig soll es werden, indem wir es der Welt zeigen, indem die Welt es an unserem Leben sieht. Amen. Lasst uns aufstehen und wer möchte, kann beten und ich werde die Gebetsgemeinschaft dann abschließen.